Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Hinrich von Harens erster Roman Brandhagen, der erzählte vom Leben in einem norddeutschen Dorf in den 60er und 70er Jahren. Sein neues Buch spielt Ende der 80er Jahre und hat den Aufbruch in die Welt zum Thema. Blaues Reich Winterstadt heißt er, und der Erzähler, ein junger Sinologe, der reist nach China. Vor allem aber flieht er aus Berlin und vor den Ereignissen in seinem Freundeskreis dort. Die Erinnerungen aber reisen mit. Sinologie studiert hat auch Hinrich von Haaren. Bettina Hesse hat mit ihm über sein Blaues Reich Winterlicht gesprochen. Worum es da genau geht, erzählt sie uns zunächst.
Eine Reise in ein fernes Land tritt man meistens an, um Neues zu entdecken oder kennenzulernen. Doch der Reisende und Erzähler in diesem Buch bricht in Wahrheit aus einem anderen Beweggrund auf. Die Geschichte beginnt 1989 in China. Der 23 Jahre junge, rothaarige Ex-Sinologiestudent reist auf einem kleinen Fischkutter aus dem südchinesischen Meer in Ronchi, Provinz Guangdong, an. Und dieses Anlanden im Blauen Reich bedeutet für ihn einen Kulturschock. Doch er spürt, das Land hat die Macht, die Vergangenheit aus dem Weg zu räumen.
Ich weiß sofort. In dieser Welt kann jeder Schritt in tausend Richtungen führen. Hier gibt es kein Wiedererkennen, keine Geborgenheit, keine Selbstzufriedenheit. Hier kann mein Leben ohne feste Route weitergehen, ohne feste Zeiten. 7000 Kilometer weit von Berlin, der halben Stadt, wo meine lebendigen und meine toten Freunde zurückgeblieben sind.
Staunend über den fremden Kosmos, in dem der Protagonist beinahe sprach und oft ziellos als roter Teufel reist, und das für die Chinesen völlig unvorstellbar, ganz allein. Trotz heftiger wie amüsanter Abenteuer ist er jedoch zuversichtlich, die Berliner Ereignisse hinter sich lassen zu können. Ja, er sieht es sogar als seine Pflicht an, die angebotene Lücke zu füllen, die man ihm in Form eines Platzes im Schlafsaal für Metallarbeiter in Ronchi extra freihält. In ein Hotel darf der junge Europäer nämlich nicht. Die zu füllende Lücke ist ein wiederkehrendes Motiv auf dieser existenziellen Reise, in China wie in Berlin.
In dem Buch geht es ja genau darum, dass der Erzähler das Vergessen lernen will in China, aber genau das Gegenteil passiert. Er wird mit seinen Erinnerungen konfrontiert, kann ihnen nicht entkommen, weil in der Fremde fühlt er sich nackt, entblößt, und die Erinnerungen sind eigentlich das Einzige, woran er festhalten kann.
Inmitten der chinesischen Farben, allem voran dem Blau des Himmels und der Mao-Uniformen, tauchen bald die Erinnerungen an Berlin auf. So wird der kleine Freundeskreis erzählerisch eingeführt. Zu Anfang noch sparsam, mit den Lebensgeschichten Einzelner. Dann in immer dichteren Wechseln zwischen seltsamen und spannenden Erlebnissen in China, spielerisch mit chinesischen Schriftzeichen unterlegt, und in der Rückschau auf den Freundeskreis in Berlin. Erst ist es ein Reinträufeln der vergangenen Geschichte, bis sie immer mehr Raum einnimmt und die Konstellationen in den Beziehungen der Freunde komplexer werden. Hauptrolle in der Clique spielt die schillernd extravagante Nina. Sie zieht alle in ihren Bann, besonders ihre Liebste Alexandra. Oft sitzt der stets beobachtende Ich-Erzähler im plüschigen Café Altar. Er studiert und versucht, wie die Freunde, das Leben im Berlin der späten 80er in den Griff zu bekommen. Doch hinter Ninas schriller Sprunghaftigkeit deuten sich bald psychische Probleme an. Die Freunde müssen sich um sie, ihren unberechenbaren Fixpunkt, kümmern und werden Zeugen einer beginnenden Psychose. Wie ihre Mutter fängt Nina an, die Stimme des Jadekaisers zu hören und folgt dessen gefährlichen Einflüsterungen. Nach ersten tragischen Zwischenfällen kommt es in der Spandauer Psychiatrie zur Diagnose Schizophrenie.
Das Hauptmotiv meines Erachtens ist eigentlich da, dass diese Freundesgruppe plötzlich auch wieder mit etwas ihnen komplett Fremden konfrontiert werden. Diese mentalen Zustände, die sich da herausbilden, dass die Freunde merken, damit können wir überhaupt nicht umgehen. Das gleitet uns alles aus den Händen, und gleichzeitig geht es da auch um die Schuld, dass sie ihr nicht helfen können. Das sind ja Studenten, und es ist daher auch eine Geschichte des Erwachsenwerdens.
So klar und reichhaltig die Reisebeobachtungen sind, so hilflos und blauäugig fühlte sich der Erzähler den Problemen um Ninas Krankheit gegenüber, der Pflege und Verantwortung, die er und seine Freunde übernahmen. Erst in der Distanz zeigt sich das Ausmaß der Geschichte. Zu den Erinnerungen stellen sich Reflexionen ein. Das wiederum beeinflusst den Fortgang der Reise. 17 Tage Regen in Wuzhou im Süden des Landes führen zur totalen Entschleunigung.
Ich verbringe während dieser Regentage viele Stunden damit, alles, was passiert, in meinem Notizbuch festzuhalten. Die Seiten kleben wegen der Feuchtigkeit zusammen. Ich schreibe vom Regen, von der Französin, vom Koch, von den Pekinger Beamten. Manchmal driften meine Sätze ab und landen in Berlin. Bei Nina, bei Alexandra oder Monika Schneeweiß. Dann streiche ich alles wieder durch.
Wie ein Triptychon ist der Roman aufgebaut. Zwei Flügel, die Weltfremden und die fremde Welt. Und in der Mitte zwei Doppelstücke. Tischmanieren, Überfälle und Götter, Freunde. Die symbolische Figur des Jadekaisers dient dabei als Verbindung zwischen Ost und West, die Nina mit ihrer Mutter aus Hongkong und einem deutschen Vater bereits in sich trägt. Die Entwicklung der Ereignisse bildet sich auch in der Sprache ab, mal lyrisch verspielt, mal verunsichert, sogar Märchenelemente oder Liedtexte werden in die realistischen Szenen eingewebt. An einem ersten Höhepunkt unternimmt Nina in Berlin 5 wahnhafte Wanderungen zu den engsten Freunden. Und der Erzähler schreibt sich mit einem imaginierten Monolog in die Figur der verwirrten Nina ein, suggestiv kurzgeschnitten mit »Im Dorfe« aus Schuberts Winterreise. Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten. Die dramaturgische Grundkonstruktion überzeugt mit ihrer Ökonomie und der Engführung der Erzählstränge. Es ist wie ein Vor- und Zurückschnellen der Zeit an einem elastischen Band, das die zwei Welten in immer kürzeren Abstand aufeinandertreffen lässt, je tiefer der Erzähler nach China gelangt. Eine scheinbar harmlos als Reisejournal beginnende Geschichte im Land der Zeichen, ein Wahrnehmungsstrom voll skurriler und berührender Begebenheiten, öffnet sich zu den dramatischen Ereignissen in Berlin, denen Erzähler und Freunde nur noch reagierend hinterherrennen. Auf beiden Seiten spitzt sich die Geschichte zu. In China geht es um die historisch-politischen Ereignisse vor dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens. Und in Berlin der Vorwendezeit um ein persönliches Schicksal, das in einer Psychose endet. Tempo und Intensität steigern sich, bis die Geschichten parallel laufen. Nina verliert sich im Spandauer Forst, im Jenseits ihrer Wahnvorstellungen, und der Erzähler wird durch chinesische Behörden aus dem tibetischen Kloster entlassen, während Pekinger Studenten in den Hungerstreik treten. In diesem stärker werdenden Erzählsog wirft der Autor ein paar Mal den Anker aus und schafft Verschnaufpausen in einem Londoner Café. Dort ist seine aktuelle Erzählposition, von der aus als Schriftführer auch die Deutungshoheit über sein biografisches Material hat.
Der Erzähler ist wie ein Beobachter in dem Buch. Er zeichnet auf, während er auf dieser China-Reise ist, was er erlebt hat in Berlin, merkt dann aber, dass ihm das eigentlich nicht glückt. Und in dem Buch ist der Erzähler zu nah noch an seinen Erinnerungen dran. Was dem Erzähler nicht bewusst ist, ist, glaube ich, dass er eigentlich entfliehen will, seinen eigenen Erinnerungen. Das ist immer so ein Kampf des Schriftführers. Er will das aufzeichnen, aber gleichzeitig will er auch die Flucht ergreifen vor dem, was da passiert ist.
Nach 2 Monaten in China glaubt der Erzähler, seine Flucht sei zu Ende. Ich bin ein Reisender geworden. Doch auf einer Tour durch die Wüste Taklamakan wird ihm das Scheitern seiner Mission bewusst. Die Ereignisse in Berlin lassen sich nicht einfach vergessen und die Verantwortung für die Erinnerungen reisen weiter mit. Nach den folgenden 4 Tagen durch ein Land in unausgesprochenem Krisenzustand kommt er am 2. Juni 1989 in Peking an. Es ist nicht seine Stadt, aber wie Berlin eine gezeichnete, in der sich die Geschichte festgebissen hat. Auf der Überfahrt von Shanghai nach Hongkong und der gesamten Rückreise bis zur Ankunft in Berlin vertieft sich der Heimkommende in ein kleines Buch übers Reisen aus dem Jahr 1921. Die Landstraße der Schweizer Autorin Regina Ullmann, Empfehlung des betagten deutschen Buchhändlers in Shanghai. Diese Lektüre am Ende seiner monatelangen Reise machen dem Suchenden klar, die Erinnerung an das Unwiederbringliche reist immer mit. Und auf die wesentliche Frage, wo gehöre ich hin, findet er, wenigstens auf dieser Reise, keine Antwort.
Bettina Hesse über Hinrich von Harens neuen Roman Blaues Reich, Winterlicht, erschienen im Residenzverlag.